Willkommen an alle zu dieser Folge von What is Tooth. Zu meiner Rechten sitzt wie immer Robert. Wie geht es dir?
Mir geht es gut. Und dir?
Mir auch, danke.
Wunderbar. Es ist gut, hier zu sein.
Ja, das ist es. Und ich freue mich schon auf diese Folge, denn wir sprechen mit Scotty. Und ich habe viel von ihm gesehen. Seine frühere Serie Battlefield Hollywood. Denn mit Filmen und Serien hatte ich wirklich zu kämpfen. Und er hat auch ein so wunderschönes Zeugnis und auch Einblicke. Ich denke, das könnte vielen jüngeren Zuschauern bei ihrem Kampf mit dieser Erfindung Satans helfen.
Ja, es ist schön, dich bei der Sendung dabei zu haben. Danke, dass du heute bei uns bist, Scotty. Wie geht es dir?
Ja, danke, dass ich hier sein darf. Mir geht's prima.
Das ist gut.
Ich freue mich sehr drauf, mein Zeugnis mit euch zu teilen.
Man hat das nicht jeden Tag, dass man sieht, dass ein Adventist nach Hollywood geht. Und dort eintaucht und irgendwann wieder herauskommt. So gesehen haben wir viel gemeinsam, dass wir beide im adventistischen Glauben groß wurden, doch jeder von uns hatte eine andere Motivation, warum er sich vom Glauben entfernte, warum wir den Glauben verließen.
As to why, you know, we move away from the faith. Why we depart from the faith.
So today es wird sehr interessant, wenn wir heute mehr von deinem Zeugnis hören und auch mehr über dein Leben in jungen Jahren und wohin die Dinge in deinem Leben hinsteuerten. Doch bevor wir uns deine Lebensgeschichte anhören, lass uns noch beten. Schließen wir unsere Augen. Unser himmlischer Vater, danke, dass wir heute hier zusammen sein und diese wichtigen und sachdienlichen Gespräche führen können. Herr, wir bitten dich um die Anwesenheit deines Heiligen Geistes und dass du den Verstand unserer Zuhörer erleuchten mögest und du uns die Worte in den Mund legst. Wir beten das in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Ja, Gott sei gepriesen. Er hat Geduld und Erbarmen. Ich sitze im wahrsten Sinne des Wortes wegen der Gebete meiner Großmutter und Familie hier. Es ist schön, dass Gott uns niemals allein lässt, stimmt's? Er klopft immer an unsere Herzenstür. Und oft heben wir abwehrend die Hände und sagen, nein, nein, Gott, ich will das nicht. Und dann macht Gott einfach weiter und versucht, mich zu erreichen. Und dem Herrn sei Dank, er konnte es. Es ist wirklich eine Geschichte von gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll, so wird er nicht davon weichen, wenn er alt wird. Meine Erziehung war so wie die der meisten Siebenten-Tags-Adventisten-Kinder. Für meine Familie war es sehr wichtig, zur Gemeinde zu gehen. Auch wenn wir im Urlaub oder unterwegs waren, hielten wir in einer kleinen Stadt an und fanden eine Gemeinde, wo wir dann hereinschneiten und diesen Tag verbrachten. Das war fest in meiner Kindheit verankert und meine Eltern nahmen es ziemlich ernst. Diesbezüglich hatte ich eine wunderbare Kindheit. Schon ziemlich früh mochten meine Eltern kein Fernsehen. Sie empfanden es als große Zeitverschwendung für viele Menschen. Ich habe einen Bruder, der 1,5 Jahre älter ist. Jeder, der Brüder hat, kennt das. Wir waren beste Freunde und wir spielten draußen. Ich glaube, der einzige Grund, warum wir überhaupt hereinkamen, war das Essen. Es war wirklich eine schöne Kindheit in der Familie, in einem christlichen Zuhause. Anders als die meisten Kinder heutzutage, verbrachte ich eigentlich gar keine Zeit vor dem Bildschirm. Natürlich wusste ich, was es war. Wenn ich bei Freunden war, lief dort auch der Fernseher. Ich kannte es natürlich, aber ich hatte nicht so viel damit zu tun. Mein Dad hatte eine 8mm Filmkamera. Als mein Bruder und ich noch klein waren, überredeten wir unseren Dad, kleine Filmgeschichten festzuhalten, die wir aufbauten. Kleine Lego-Filme. Wir holten unsere Legos raus und bauten kleine Filmszenen und so etwas, die dann per Video festgehalten wurden. Diese Sachen wurden dann etwas komplizierter mit der Zeit, als wir älter wurden. Wir fingen an, Filme über unser Baumhaus und über den Wald zu machen. Als Hobby machte das meinem Bruder und mir schon früh sehr viel Spaß. Als wir dann anfingen, Erzählstränge zu entwickeln, nahm die Komplexität etwas zu und verlangte auch ein bisschen mehr Anstrengung. Als wir in der Highschool waren, hatten wir einen wirklich coolen Biologielehrer. Er ermutigte uns Kinder, ein Videoprojekt zu machen, das etwas mit Wissenschaft zu tun hatte. Und so verliebten wir uns irgendwie in das Geschichtenerzählen und auch darin, dieses Medium als einen Weg zu nutzen, gewisse Punkte darzustellen. Und das auf kreative Art und Weise. Ich erzähle euch dazu einmal eine Geschichte. Mein Bruder und seine Kumpels versuchten einmal eine Art Actionfilm zu drehen und sie beschlossen, ein Auto explodieren zu lassen. Sie hatten diese Szene, in der das Auto in die Luft fliegen sollte. Aber sie waren sich nicht sicher, wie sie vorgehen sollten oder wie man das überhaupt macht. Und so ging er zur örtlichen Feuerwehr und beschloss, dort um Erlaubnis zu fragen. Die Dame dort wusste auch nicht so recht, wie sie damit umgehen sollte, denn es war noch niemand vorher gekommen und hatte um etwas derartiges gebeten. Also gab sie ihnen eine Erlaubnis, um Laub zu verbrennen. Aber sie notierte darauf, dass sie dieses Auto verbrennen wollten. Und so brachten sie das Auto mitten auf ein Feld, stellten ein paar Eimer Wasser nebendran, um zu löschen und so. Das sah wirklich nett aus, mit all den Kameras ringsrum, und sie liefen auch alle. Dann hieß es 5, 4, 3, 2, 1, boom. Und das Auto flog in die Luft. Sie nahmen ihre paar Eimer und gossen das Wasser drauf, aber das half natürlich nichts. Das Auto fing Feuer und das war ziemlich übel. Und dazu war es ein wunderschöner Tag mit absolut blauem Himmel. Und da hatte man diese riesige Rauchfahne, die in den Himmel aufstieg. Man konnte sehen, wie die Feuerwehrautos den Hügel herunterkamen. Sie fuhren zum Feld und mussten wohl einen Spezialschaum verwenden, um das brennende Auto löschen zu können. Das ist wohl ziemlich schwierig, wenn es erst einmal Feuer gefangen hat, der ganze Gummi und auch das Plastik, das im Auto verbaut ist. Und natürlich ist das ziemlich teuer. Der Feuerwehrchef war ganz schön sauer. Wer hat das gemacht? Wer hat das verbrannt? Natürlich ging mein Bruder zu ihm und sagte, wissen Sie, hier ist die Erlaubnis. Wir bekamen die Erlaubnis dafür. Und alle ihre Kameras liefen noch. Also das wurde alles festgehalten. Schließlich zerrten sie meinen Bruder vor Gericht. Aber er gewann. Denn die Dame hatte geschrieben, dass sie das Auto mit dieser Erlaubnis verbrennen durften. Also solche Erlebnisse gab es und wir machten das ja zum Spaß, als kleines Hobby. Wir dachten noch gar nicht daran, das beruflich zu machen. Wir dachten auch nicht, das möchte ich mal machen, wenn ich aufs College gehe. Aber als wir zur Adventistischen Universität in Kalifornien gingen, hatten sie am ersten Schultag dort einen sogenannten Karrieretag. Da gab es viele Stände. Man konnte mit den Lehrern reden oder einen Berufsweg entdecken, den man vielleicht einschlagen wollte. Sie boten dort auch einen Filmabschluss an. Es war damals das erste Jahr, dass es sowas überhaupt gab. Und Harrison Fords Bruder sollte das unterrichten. Harrison Ford spielt in Star Wars mit. Das war schon etwas Besonderes. Wow, der Bruder von diesem berühmten Mann ist hier. Der hat wegen seinem Bruder doch bestimmt ganz viele Kontakte. Vielleicht könnte das Spaß machen. Und so schrieb ich mich für die Kurse ein. Und tatsächlich nahm er bald den ganzen Kurs mit nach San Francisco. Wir hatten die Gelegenheit zuzuschauen, wie ein Film gedreht wird. Das war für mich das erste Mal, an einem wirklichen Hollywood-Set zu sein. Ich konnte gar nicht glauben, dass Leute dafür Geld bezahlt bekommen. Ich hätte das umsonst gemacht. Das macht doch solchen Spaß. Und ich fing an, mein Augenmerk nur darauf zu richten. Ich gebe euch mal einen kleinen Einblick, wo ich geistlich zu jener Zeit stand. Denn das trägt auch zum Verständnis meiner Geschichte bei. Ich war ein braves Kind. Ich war nicht rebellisch oder so etwas. Meine Eltern ließen sich scheiden, als ich etwa 11 Jahre alt war. Meine Mom verließ die Gemeinde und das Verhältnis meines Dads zur Gemeinde wurde noch enger, noch konservativer. Wahrscheinlich, um den Verlust seiner Ehe zu kompensieren. Und so wuchs ich ab dem Alter von 11 oder 12 wirklich etwas eigenartig auf. Bei meiner Mom war alles Liebe, keine Regeln. Und mein Dad befand sich am anderen Ende des Spektrums. Viele Regeln, mit der Zuneigung tat er sich etwas schwer. Und so wuchs ich irgendwie zweigleisig auf. Dennoch war es zu diesem Zeitpunkt immer noch so, dass ich meine Bibel las. Mein Vater vertrat die feste Ansicht, du brauchst das tägliche Studium und musst lernen, wie man diese Beziehung zu Gott aufbaut. Ich hatte den großen Kampf und die Entscheidungsserie an der Highschool gelesen. Also mir war der große Kampf, der um uns herum stattfindet, wohl bewusst. Und das blieb mir auch in Erinnerung. Doch als ich aufs College kam, fing ich an, all diesen verschiedenen Filmen Aufmerksamkeit zu schenken. Denn wenn ich diesen Berufsweg einschlagen wollte, Dann wollte ich es sehr gründlich studieren. Und so ging ich zur Videothek und lieh mir einen Stapel Filme aus, saß täglich 8 Stunden da und sah mir alles an. Und die mir wirklich gefielen, schaute ich immer und immer wieder an. Ich beobachtete, wie sie es mit der Beleuchtung machten, wie sie schauspielerten und wie sie diese Sachen zusammenstellten. Ich tauchte darin regelrecht ein. Aber ich war mir nicht bewusst, was dabei passierte, dass ich nämlich anfing, die Zeit, die ich sonst mit Gott verbrachte, zu ersetzen. Mein Denken war völlig auf diese fiktive Welt fokussiert, in die ich gerade eintrat. Und wenn am Wochenende neue Filme herauskamen, ging ich ins Kino und schaute sie mir an, egal was es war. So etwas wie Altersbeschränkungen spielte überhaupt keine Rolle. Ich denke wirklich, dass ich den Samen der Wahrheit in meinem Leben erstickte. Und dafür spross in mir ein ganzer Strauß an weltlichen Begierden und Sachen auf.
Es vereinnahmte dich.
Wenn unser Lehrer, der kein Adventist war, uns erzählte, wie Hollywood funktioniert und was man tun muss, um dort erfolgreich zu sein, war seine Herangehensweise nicht so, hey, das ist eine großartige Fertigkeit, um jemandem etwas Wunderbares über Gott oder die Bibel zu lehren. Lernt das doch, um diese Fertigkeiten dafür zu nutzen. Sondern es war mehr so, hey, wenn ihr das machen wollt, müsst ihr runter nach Hollywood gehen. Auch wenn ihr hier einen Abschluss macht, bedeutet es für sie unten gar nichts. Ihr werdet ganz unten anfangen und euch nach oben hocharbeiten. Und genau das machte ich dann im Alter von 19, 20 Jahren. Ich brach die Schule ab und ging schnurstracks runter nach Hollywood. Ich kannte dort niemanden. Ich kannte nur ein Mädchen. Im Sommer, bevor mein neues Jahr anfangen sollte, traf ich diese Entscheidung, nach L.A. zu ziehen. Ich schaute Fernsehen und sah eine Freundin von mir in einer Fernsehshow mit dem Namen Seventh Heaven. Das Mädchen kannte ich noch von meinem Abschlussjahr an der Highschool. Also rief ich ihre Eltern an und sagte, wow, ich habe eure Tochter im Fernsehen gesehen. Sie ist nach Hollywood gezogen und Schauspielerin geworden. Sie meinten, ja, sie lebt in Beverly Hills und gaben mir ihre Telefonnummer. Ich rief sie an und besuchte sie. Und als ich sah, wie die Leute sie behandelten, also sie war da schon recht erfolgreich und arbeitete mit einigen großen Regisseuren zusammen. Ihr Manager war der Freund von Steven Spielberg und ich dachte mir, wow. Und wenn da jemand ist, der so erfolgreich ist, gibt einem das dieses falsche Gefühl, nun, sie kann das machen, ich kann das auch. Und so zog ich nach Hollywood. Ich hatte keinen Cent in der Tasche und tauchte einfach in diese Welt ein. Und ganz schnell hörte ich auf, zum Gottesdienst zu gehen. Ich hörte auf, meine Bibel zu lesen. Ich hörte sogar auf, mich mit der Familie auszutauschen. Mein Leben war mit jedem Atemzug und sogar im Schlaf von der Frage bestimmt, wie schaffe ich es in der Unterhaltungsindustrie? Das allein beherrschte mein Verlangen und Denken. Ich versuchte, ein Schauspieler zu werden, bekam einen Agenten, ging zum Vorsprechen und so verbrachte ich 6 Jahre. Und weil ich an einer Filmschule gewesen war und verstand, wie man das macht, verdiente ich mein Geld in Restaurants und mit Projekten, an denen ich arbeitete. Dann bauten wir Geschichten, schrieben Geschichten und dann gingen wir raus und machten mit Freunden daraus Filme. Wir machten gewissermaßen unsere eigenen Filme. Und ich fing an, diesem Hollywood-Lebensstil völlig zu erliegen. Und wenn man einmal dort ist, ich bin mir sicher, wenn ihr einmal mit jemandem sprecht, der wirklich dort war und das erlebt hat, gibt es dort viele Menschen, die einfach Party und schreckliche Dinge machen, Drogen, alles Mögliche. Und dann kommt dieses falsche Gefühl, nun, das macht doch jeder. Darum dreht sich doch alles, oder? Und es scheint gesellschaftlich so akzeptiert zu sein.
Genau.
Noch in den Anfängen lernte ich dort einen Freund kennen und wir gingen an einen Ort, wo wir eine Geburtstagsparty für Britney Spears hatten. Dort waren einige andere berühmte Leute und wir waren mittendrin in dieser Party. Wir wurden wieder zu jemandem nach Hause eingeladen und das war das erste Mal, dass mir wirklich harte Drogen angeboten wurden. Ich sagte, wisst ihr was? Wenn das Leben hier nun mal so ist und jeder es macht, dann könnte ich ja auch mitmachen. Und ich fing an, völlig an diesem Lebensstil teilzuhaben. Mein Leben geriet außer Kontrolle. Danach war es eine Achterbahnfahrt.
About
Ich lebte dann ungefähr 8 bis 10 Jahre in dieser Erfahrung. Und irgendwann bekam ich die Nase voll von diesem Hamsterrad, ein Schauspieler zu sein. Und ich konnte nichts finden. Ich war ein schrecklicher Schauspieler. Jetzt bin ich froh. Mein älterer Bruder, der auch an der Filmschule gewesen war, landete ungefähr zur gleichen Zeit wie ich in L.A. Nur ging er zum Fernsehen und wurde ein Kameramann bei verschiedenen Shows wie The Amazing Race, Vegas Loser, ebenso Reality-Shows. Ich hatte von der Selbstsucht der Schauspielwelt genug und war an dem Punkt zu sagen, ich will das nicht mehr machen. Ich möchte lieber hinter der Kamera stehen. Und so bekam ich einen Job als Kameraassistent. Noch bei meinem ersten Job rief der Direktor an und sagte, hey Scotty, weißt du, wie man eine Szene dreht? Die meisten von der Crew waren beim Mittagessen und drückten mir eine Kamera in die Hand. Das habe ich dann scheinbar ganz gut hingekriegt und es gefiel ihnen. Und so blieb ich als Kameramann und wurde schließlich auch technischer Leiter. Im Grunde war ich für die ganze technische Ausrüstung verantwortlich. Wenn man Monitore für den Regisseur aufstellt, die Anordnung der Kameras, all diese Dinge. Und er stellt sicher, dass die ganzen technischen Gerätschaften da sind. Ich war auch immer in den für Drehs gemieteten Häusern vor Ort und all das. Ich kann euch sagen, ich war bereit, diesen Party-Lebensstil hinter mir zu lassen, sobald ich hinter der Kamera stand und ich fand heraus, dass es dort genauso war. Wieder fing mein Leben an, außer Kontrolle zu geraten. Und wisst ihr was? Zu diesem Zeitpunkt hatte ich kein Interesse an Gott und lebte einfach mein Leben. Als ich die 10-Jahres-Marke passiert hatte, lud mein älterer Bruder mich zu seinem Highschool-Klassentreffen ein. Er war ja in der Schule ein Jahr über mir gewesen. Ich wusste, dass es wieder in dieser adventistischen Akademie in Paradise, Kalifornien stattfinden würde, die wir damals schon besucht hatten. Daher stammte ich ja aus dieser kleinen Stadt in Nordkalifornien. Es war keine große Stadt, etwa 30.000 Menschen. Und wegen des örtlichen Krankenhauses gab es dort viele Adventisten. Er lud mich also ein, mit ihm dorthin zu gehen. Zuerst lehnte ich ab. Nein, das möchte ich nicht. Das ist nichts für mich. Das ist schon lange her. Und ich habe diesen Lebensstil nicht mehr. Er bettelte und sagte, komm schon, wir beide als Brüder unterwegs. Widerstrebend stimmte ich zu. Und als wir nach Nordkalifornien hinauffuhren, die Fahrt dauert 7 oder 8 Stunden, war es seltsam. Ich war schon lange nicht mehr dort gewesen und all diese Erinnerungen kamen mir wieder in den Sinn. Oh Mann, ich erinnere mich, diese Schule besucht zu haben. Ich hatte diesen besonderen Lebensstil und jetzt bin ich so weit weg davon. Als wir an der Schule ankamen, stiegen gerade die Eltern von Freunden aus dem Auto neben uns. Tommy, Scotty, wie geht es euch denn? Wie ist es denn in Hollywood? Manche hatten gehört, dass wir dort unten lebten. Es schien so zu sein, als ob jeder das ganze Wochenende nur über Hollywood reden wollte. Wen wir getroffen und bei welchen Filmen wir mitgearbeitet hatten. Irgendwie hatten mein Bruder und ich das Gefühl, dass sie uns etwas anders behandelten. Das war irgendwie merkwürdig. Wir waren ja nicht berühmt oder so. Und da war dieser eine Junge, der ein paar Klassen unter mir gewesen war. Er beobachtete, wie die Leute uns behandelten. Dieser Freund von mir war derjenige, der als erster Ärger in der Schule bekam.
He was kind of a first kid to kind of get into severe trouble at school.
Und auch der erste, von dem man hörte, dass er Drogen probierte, der aus der Schule geworfen wurde. Sein Dad war Prediger. Er war ein etwas wilder Typ. Und da steht er im Anzug mit Krawatte. Er kommt zu uns und erzählt meinem Bruder und mir so einiges. Irgendwie war ich geschockt, ihn mit Anzug und Krawatte in der Kirche zu sehen. Und er stellte meinem Bruder und mir sehr ernste Fragen. Ich weiß schon, dass alle hier mit euch über Hollywood reden wollen, aber wie steht es denn um eure Beziehung zu Jesus? Geht ihr zum Gottesdienst? Lest ihr die Bibel? Meine Reaktion war, willst du mich auf den Arm nehmen? Du scheinst ja völlig bekehrt zu sein und bewirbst die Bibel? Und er sagte, ich möchte euch zu mir nach Hause einladen und euch davon erzählen, was Gott in meinem Leben getan hat. Ich war neugierig darauf. Mein Bruder auch, und so gingen wir zu ihm nach Hause. Und wir fingen an, die Bibel aufzuschlagen und etwas zu lesen. Er erzählte uns von dieser Erfahrung und ich dachte bei mir, wow, diese Art von Gesprächen habe ich schon seit langem nicht mehr gehört. Ich war ja von Leuten umgeben, die nicht über derartige Dinge sprechen. Der Abend dämmerte und nur wir drei befanden uns in diesem Haus. Es war mehr so eine Art Holzhütte im Wald. Mein Bruder brachte seinen Hund, einen Boxer, mit. Als es dämmerte, sagte er, hey, Tommy und Scotty, kann ich mit euch beten? Okay, also beten wir. So sind wir ja aufgewachsen. Als wir uns zum Gebet versammelten, fing der Hund plötzlich an zu bellen. Er bellte, als ob er uns vor etwas beschützen wollte, was merkwürdig war, weil der Hund das für gewöhnlich nicht machte. Wir beruhigten also den Hund und dachten, es wäre vielleicht ein Tier draußen, das ihn erschreckt hätte oder so etwas. Als wir uns zum Gebet sammelten, war da dieser Nussknacker, der auf der Küchenarbeitsplatte stand. So wie man es um die Weihnachtszeit hat. Man drückt den kleinen Hebel und der Kopf hebt sich, so eine Art Nussknacker. Wir hatten gerade die Köpfe gesenkt, als der Kopf davon abging, an uns vorbeiflog und an die Wand krachte. So, als ob ihn jemand durch die Luft geschleudert hätte. Boom, und es schlug gegen die Wand. Ich sag euch was, mir standen die Haare zu Berge und mir war sofort bewusst, dass wir nicht allein waren. Auf einen Schlag kam alles, was mir als kleiner Junge beigebracht worden war, zurück und ich fragte mich, was mache ich denn jetzt? All diese Gedanken überfluteten mich. Ich bin ein Adventistenkind. Ich wuchs mit dem Geist der Weissagung auf. Es ist ja nicht so, dass ich nicht wüsste, was da vor sich geht. Ich weiß, dass es um uns herum einen geistlichen Krieg gibt. Was auch immer hier ist, es ist mit mir hergekommen. Und es ist wütend auf mich, weil ich zu dieser Gebetszeit gekommen bin. Oh Mann, ich setzte mich aufs Sofa und konnte an nichts anderes mehr denken. Ich meine, ich hatte einfach Angst bekommen. Ich war maßlos erschrocken. Ich ließ mich von meinem Bruder am Morgen zum Flughafen von Sacramento fahren. Ich konnte einfach den Gedanken daran nicht mehr aus meinem Kopf bekommen. Wie bin ich so weit gekommen? Es war ja nicht nur eine Sache. Es war einfach dieser kleine schleichende Kompromiss, dass ich langsam eine Entscheidung nach der anderen traf, bis ich so weit draußen im Ozean war. Ich drehte mich um, schaute zurück und erkannte, dass ich so weit weg von Gott war, viel zu weit weg. Das war der Anfang und ich sagte, Herr, ich weiß, du bist real. Lass mich dich sehen. Ich möchte dich sehen. Und als ich anfing, meine Gedanken Gott zuzuwenden und ihn zu bitten, bitte schick mir Hilfe, schick mir jemanden. Gib mir erneut das Verständnis, hilf mir zu sehen. Da kam plötzlich eine Erfahrung nach der anderen und Gott begann, die Tür für mich völlig zu öffnen. Ich sagte zu diesem jungen Mann in Nordkalifornien, komm doch, wenn du jemals in L.A. sein solltest, bist du herzlich bei mir willkommen. Du kannst bei mir wohnen, solange du willst. Ich erwartete nicht wirklich, dass er darauf einging, aber er tat es. Ungefähr einen Monat später rief er mich an und sagte, ich möchte runterkommen und etwas Zeit bei dir verbringen. Ist das in Ordnung? Ich bejahte. Ja, natürlich. Er brachte seine Gitarre und seine Bibel mit und wir fingen an, jeden Tag ein Bibelstudium zu machen. Und das war cool. Ich wusste genug über diesen Lebensstil der Partys und Drogen, um zu sagen, ich muss jeden in meinem Leben loswerden, der etwas damit zu tun hat. Ich ging buchstäblich mein Handy durch und löschte einfach die Menschen heraus, die mit diesen Dingen eine Verbindung hatten. Schrittweise kam ich voran, diese Beziehung zu Gott zurückzugewinnen. Gott honorierte das, worum ich gebeten hatte, und sandte mir jemanden, der mir dabei half, es wieder zu verstehen. Doch der Teufel beobachtete das wahrscheinlich auch, und so leicht lässt er keinen gehen. Und so gab es diese seltsame Mischung. Auf einmal zogen zwei Drogendealer ins Apartment unter uns. Sie waren diese super freundlichen Jungs, die einfach an alle verteilten. Mein Freund ging in ihr Apartment und begann ihnen Zeugnis zu geben. Er kam zurück und sagte, das ist verrückt, die packen wirklich Drogen in Beutel, während ich da sitze und ihnen die Drei-Engels-Botschaft bringe und den großen Kampf erkläre. Und sie nehmen an der Unterhaltung teil. Ich war so beeindruckt davon, dieser junge Kerl, der mir diese Fragen stellte und mein Herz zurückgewann. Er war kühn, ihn erschreckte nichts. Aber ich bemerkte, dass er jede Nacht später zurückkam. Ich sah, wie ganz plötzlich die Drogen wieder in meinem Zimmer auftauchten, und bevor ich mich versah, waren wir auf Drogen und versuchten, die Bibel zu lesen. Und es gibt einen Grund, warum die Bibel sagt, dass geistliche Dinge geistlich verstanden werden müssen. Ich glaube nicht, dass wir den Verstand vergiften und diese wunderbaren geistlichen Illustrationen verstehen können, die Gott uns gab.
Man kann nicht zwei Herren dienen.
Ja, bitte?
Man kann nicht zwei Herren dienen.
Nein, das kann man wirklich nicht. Es ist nicht möglich. Das war eines der Dinge, von denen ich denke, dass ich einfach diese leise Stimme hörte, als Gott sagte, das wird dich dorthin zurückbringen. Und so begann ich ein Gebet zu beten wie damals Petrus. Herr, ich versinke. Ich habe meine Augen von dir gewendet und jetzt bin ich im tiefen Wasser. Und diese Person, die du mir schicktest, um mich herauszuziehen, zieht mich gerade wieder dorthin zurück. Gott ist so ein barmherziger Gott und er ist so liebenswürdig und behutsam. Er ist so ein Gentleman. Er wartet darauf, dass wir ihn einladen. Ich betete nur noch, Herr, wenn du mir helfen kannst, dann schicke mir bitte jemand anderen. Wir hatten noch eine Freundin aus Kindertagen in Paradise und dieses Mädchen wollte nach Loma Linda gehen. Sie war eine Freundin von unseren Freunden, etwas jünger als ich, aber sie kam zu uns heraus, um mich und meinen Freund in Hollywood zu besuchen. Es endete damit, dass wir eine Beziehung aufbauten und ich fing an, in Loma Linda wieder zur Gemeinde zu gehen. Durch diese Erfahrung erwachte dieses Verlangen in mir und dafür verlor ich das Verlangen nach Glitter und Glamour. Das Problem war jedoch, dass ich in meinem Herzen noch nicht hundertprozentig bekehrt war. An den Wochenenden ging ich aus, ging aber zur Kirche. Dann ging ich in Hollywood aus und hatte Partys wie ein Rockstar. Dann ging ich wieder zur Gemeinde und war der gute adventistische Junge. Dann wieder nach Hollywood zu den Partys. Irgendwann sagte ich, ich weiß, dass Gott mich verändern kann, hundertprozentig. Ich weiß, dass er mich verändern kann. Und nach einer langen Reihe von Partys sagte ich einfach, ich bin fertig. Ich setzte mich ins Auto und fuhr zum Haus meiner damaligen Freundin, klopfte an ihre Türe um 6 Uhr in der Früh. Ich sagte ihr, ich muss ehrlich zu dir sein. Ich muss dir sagen, was ich mache. Ich mache dies und das und jenes hinter deinem Rücken. Mit all dem habe ich zu tun. Ich war mir sicher, dass sie nicht länger mit mir zusammen sein wollte. Und das war die Nacht, die mein Leben veränderte. Jetzt bin ich mit diesem Mädchen verheiratet.
Wow.
Und wir haben 2 wunderbare Kinder. Und ich preise Gott jeden Tag dafür, dass er mir einen Engel in Frauengestalt schickte, der mein Herz zurückgewann und meine Füße wieder auf den Boden stellte. Nach dieser ganzen Erfahrung sagte ich, Gott, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nur, wie man in Hollywood Geld verdient. Aber ich möchte das machen, was du für mich möchtest, egal was. Und noch in der Sekunde, als ich dieses Gebet sprach, klingelte plötzlich mein Telefon. Und es war ein Jugendpastor aus unserer Gemeinde in Paradise. Ich möchte dich einladen, eine Veranstaltung für die Jugend abzuhalten und über Hollywood zu sprechen. Und so fing unser Missionswerk im Grunde an. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich war kein Prediger, zu Tode erschrocken bei dem Gedanken vor vielen meiner Freunden, die noch in der Gemeinde waren, und den Eltern über meine geistlichen Überzeugungen zu sprechen. Also sagte ich, Herr, ich habe nichts zu sagen, aber du hast das sehr wohl. Was möchtest du, dass ich sage? Und diese einzige Bitte, die ich aussprach, änderte meine Vorstellungen von dem, was ich machen würde, komplett. Ich dachte mir, ich nehme einen Filmausschnitt, vielleicht Superman, und zeige, wie er wie Jesus ist. Also ich war zu diesem Zeitpunkt in keinster Weise oder Form gegen Hollywood. Aber ich versuchte zu überlegen, was ich dort sagen würde. Und ich legte einen Film namens Fight Club aus den frühen 2000ern mit Brad Pitt ein.
Ja.
Und mitten im Film gibt es eine wirklich emotionale Szene, in der Brad Pitt diesen Monolog spricht. Er schüttet diese brennende Lauge auf die Hände des anderen Schauspielers und sagt, du musst die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Gott dich nicht mag. Tatsächlich hasst Gott dich. Wir brauchen Gott nicht. Wir brauchen keine Errettung. Wir brauchen keine Erlösung. Wir sind Kinder der anderen Seite. Und so sei es denn. Er spricht diesen ganzen Monolog darüber, wie sehr Gott mich hasst. Ich drücke auf Pause und dachte, was in der Welt? Dieser Film hatte doch gar nichts mit Gott zu tun. Warum wird da eine solche Aussage getroffen? Aus ganz heiterem Himmel. Und das Merkwürdige war, dass ich diesen Film 20 Mal geschaut hatte. Und ich registrierte das kein einziges Mal. Ich sah das und anderes nie. Das machte mich stutzig. Wie kann ich mir etwas anschauen, aber in meinem Gehirn macht es nicht Klick, was ich mir da eigentlich anhörte? Es löste einfach nichts aus. Und dahin wollte Gott gehen. Ich möchte dir den geistlichen Krieg in allen Filmen, die du anschaust, zeigen. Sofort legte ich alles Mögliche ein. Ich sammelte ja Filme. Und so legte ich alle Filme ein, die ich sonst anschaute. Und es war, als ob Gott den Schleier von meinen Augen lüftete und meinte, schau, wie sehr sie die Bibel angreifen, wie sie die Prinzipien der Bibel angreifen, die Geschichte vom Bösewicht und dem Helden umdrehen und dem Schurken die Eigenschaften Gottes zuschreiben. Und noch mehr. All das strömte auf einmal auf mich ein. Und dann begriff ich, ich kämpfe in der falschen Armee. Ich bin Teil der falschen Armee. Ich stehe unter einem anderen Banner. Und wegen dieser Erfahrung wusste ich, dass ich das anderen mitteilen musste. Mir kam nie der Gedanke, ein Missionswerk gründen zu wollen. Ich sagte nur, wenn du möchtest, dass ich den Leuten von dem erzähle, was du mir gerade gezeigt hast, bin ich bereit. Und du gehst voran. Und bis zum heutigen Tag haben wir nie bei irgendeiner Gemeinde gefragt, ob wir hingehen und sprechen sollen. Bei uns gilt immer, wenn ihr einladet, werden wir kommen. Und wir sagen das auch immer Gott. Wenn du nicht mehr möchtest, dass das hinausgeht, geben wir dir die Erlaubnis, uns den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Wenn das deiner Gemeinde schadet, dann zieh uns den Boden unter den Füßen weg. Setz einen Knebel in meinen Mund, lass mich nicht sprechen. Ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, unserer Kirche Schaden zuzufügen. Und Gott zeigte es immer und immer wieder. Er möchte die Leute auf seine baldige Wiederkunft vorbereiten. Wir dürfen uns nicht von all diesen falschen Botschaften ablenken lassen, die Hollywood hinausträgt. Er öffnete mir wirklich die Augen, um die geistliche Kriegsführung in der Unterhaltungsindustrie zu sehen, fast wie eine Predigt. Wenn man es unter diesem Blickwinkel betrachtet, eine Predigt liefert eine Weltsicht. Wie sollte man sein Leben ordnen? Nun, die Bibel sagt, dass man verheiratet sein sollte, um eheliche Handlungen zu vollziehen. Man soll anderen nichts stehlen, man soll Menschen nicht töten. All diese Dinge, diese Konzepte, die Gott in seinem Wort niederschrieb, damit wir sie verstehen sollen. Aber man sollte begreifen, dass auch Hollywood eine Weltsicht liefert. Du brauchst nicht verheiratet zu sein, um eine Beziehung zu haben. Du kannst nach Lust und Laune mit jedem schlafen. Wenn jemand dir Unrecht tut, übe Vergeltung. Mach all diese Dinge. Das erkennen die Leute nicht. Man geht dabei zur Kirche. Ob man jetzt für Gott in eine Kirche geht oder in die einzige Kirche, in der der Teufel die Leute wirklich mit einer Botschaft erreicht, nämlich das Kino. Und ich sage das so, denn wie anders bringt der Teufel denn seine Botschaft rüber? Ich meine, wenn man keine satanische Bibel liest und nicht zur Kirche Satans geht, wie anders gibt er einem Informationen weiter? Durch die Unterhaltungsindustrie. Das wurde zu unserer zugrunde liegenden Botschaft. Und wir fingen an, Leute darüber aufzuklären. Seid vorsichtig bei dem, was ihr anschaut. Seid vorsichtig bei dem, was ihr wisst. Diese Dinge pflanzen euch Vorstellungen und Samen ins Denken ein. Ihr müsst anfangen, alles zu prüfen. Denn was wir sehen, schmecken, berühren, spüren und worüber wir sprechen, hat einen Einfluss auf uns. Wenn ihr also wirklich glaubt, was die Bibel sagt, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend, was immer diese Dinge sind, darauf seid bedacht. Gott weiß, dass diese Dinge eine Auswirkung auf euren Charakter haben werden. Und am Ende dieser Tage müssen wir einen Charakter wie Christus haben.
Das wird das Einzige sein, was wir eines Tages in den Himmel mitnehmen. Siehst du, wie Gott diese Erfahrungen benutzt? Unsere persönlichen, individuellen Erfahrungen im Leben, um Talente zu fördern? In Wirklichkeit verwandelt er das in Talente. Deines ist Hollywood, bei mir ist es eher die Musik.
Ja, jeder hat seine Art und Weise, wie er jemand anderen mit solchen Erfahrungen erreichen kann.
Ja.
Es gibt Leute, die die Kirche nie verlassen haben und auch in unser Umfeld kamen und dort arbeiteten.
Stimmt.
Manchmal habe ich schon gehört, dass jemand ein verrücktes Zeugnis hörte und sagte, oh, ich habe kein so abgefahrenes Zeugnis. Ich sage dazu, preise Gott dafür, dass du kein so abgefahrenes Zeugnis hast. Denn 90% der Menschen, die so ein abgefahrenes Zeugnis hätten, kommen nicht zurück.
Ja, genau.
Gott nutzt die Erfahrungen, die wir haben, wirklich, damit sie weitergegeben und hoffentlich Leute davon abhalten werden, die gleichen Entschuldigungen hervorzubringen. Also, was mich angeht, wir sind in unserem Missionswerk 10 Leute in Vollzeit. Jeder von uns hat eine andere Erfahrung, etwas, was ihm ein Bein stellte. Ich spielte beispielsweise nicht groß Videospiele, aber Denique, die Teil unseres Missionswerkes ist, spielte früh alle möglichen Arten von Videospielen. Sie half uns, ein Video über Videospiele zu machen.
Das ist mein Punkt.
Das wiederum anderen half. Und Musik. Ich war nicht in der Musikindustrie. Du hast darin Erfahrung, Robert. Du wirst darüber besser sprechen können, als ich es könnte. Gott braucht nur ein williges Herz. Und wenn man fragt, Gott, was möchtest du, dass ich mache? Er ist so ein Gentleman. Er stürmt nicht herein und erzwingt sich seinen Weg. Er wird auf deine Einladung warten. Und wenn man ihn einlädt, hat jeder von uns ein Talent, das er mit anderen teilen kann. Etwas aus der eigenen Geschichte, was jemand anderen vor den Fehlern bewahrt, die wir machten. Ich preise Gott dafür, dass er unseren selbstzerstörerischen Lebensstil nutzt, den wir bis zu einem bestimmten Grad einmal hatten, um dann urplötzlich Seelen für ihn zu gewinnen.
Meinst du nicht, dass eines interessant ist? Als du in Hollywood warst, dein Zeugnis hat bei mir übrigens viele Fragen hinterlassen, aber egal. Als du in Hollywood warst, warst du der Agenda gegenüber blind. Gab es da irgendetwas, was dir in Hollywood auffiel, in Bezug auf das, was du jetzt weißt? Aber hast du damals gedacht, das ist völlig falsch? Oder warst du komplett verblendet?
Auf jeden Fall, das ist eine großartige Frage. Nun, was ich jetzt sehe, entspricht nicht dem, was ich damals wahrgenommen habe. Fast als ob ich damals mit ausgestreckter Hand den Heiligen Geist aus meinem Leben hinausdrängte. Wenn ich an manche Erfahrungen denke, die ich machte, war das absolut so, also ich war von Dingen regelrecht umzingelt, die schlecht waren. Diese eine Freundin, die bei Seventh Heaven war, die ich gesehen hatte, und Seventh Heaven sollte angeblich etwas Christliches sein. Dieses Mädchen, also ich erinnere mich noch, als ich herunterfuhr, sagte sie mir, also sie lud mich ein, mit ihr zu einer Seance zu gehen, mit all ihren Freunden. Und da kam ich noch ganz frisch von der christlichen Universität, die ich besucht hatte. Und so sagte ich, nein, ich weiß, dass das nicht gut ist. Aber jetzt, wo ich auf der anderen Seite sitze, frage ich mich, ob sie wegen ihrer Teilnahme an dieser Welt berühmt wurde. Ich meine, sie arbeitete mit Tim Burton, sie arbeitete mit Michelle Pfeiffer. Wir sprechen hier nicht von kleinen, unbekannten Namen.
Sie war gut vernetzt.
Sie war in großen Filmen dabei. Und jetzt, wo ich verstehe, was man tun muss, um in so eine Position zu kommen, ich hätte das nie geschafft. Nun, wenn man... Sorry, ich rede schon die ganze Zeit. Habt ihr noch Fragen? Ihr könnt sie gern stellen, aber ich kann auch noch ein paar Erfahrungen mit euch teilen. Ich kann es gar nicht erwarten, in den Himmel zu kommen. Ich rede nicht sehr oft davon, aber ich sage es euch, weil ihr gefragt habt. Im ersten Jahr, als ich nach Hollywood zog, hatte ich ein Apartment für mich. Und wie ich sagte, habe ich ziemlich früh in meinem Leben dort Drogen probiert. Ich war oft allein, schaute Filme und hatte ein verändertes Bewusstsein. Daran kann ich mich noch genau erinnern, als ob es gestern gewesen wäre. Ich stand in der Küche und machte mir etwas zu essen. Und ganz plötzlich fühlte es sich so an, als ob etwas ins Zimmer gekommen war. Es war kurz hinter meinem Kopf. Und wenn ich mich umdrehte, drehte es sich auch. Ich konnte mich nicht umdrehen und es mir ansehen. Aber es fühlte sich so an, als ob etwas da war. Und ich hatte folgende Unterhaltung. Was bist du bereit zu tun, um Erfolg zu haben? Und ich erinnere mich, dass ich mir diese Frage dachte, würdest du dein ewiges Leben dafür aufgeben? Damals tat ich es ab. Nun ja, ich bin halt auf Drogen. Wahrscheinlich hat sich der Kopf das selbst ausgedacht, so meinte ich. Aber ich frage mich das ganz ehrlich. Und wenn ich in den Himmel komme, möchte ich Gott danach fragen. Hat jeder, der dort ist, irgendwann eine Interaktion mit einem Wesen, das einen aufspürt, um zu sehen, ob man bereit ist, das zu tun? Und ich garantiere euch, diese Promis ganz an der Spitze, die man dort täglich sieht, wenn die sich hinsetzen und einem ganz ehrlich sagen würden, wie sie an diese Position gekommen sind, hat das garantiert etwas mit der spirituellen Welt zu tun. Das garantiere ich euch.
Ja.
Also wenn ich von jungen Leuten immer wieder höre, dass sie nach Hollywood gehen wollen, sage ich nur, schau, ich weiß, dass es schwer zu verstehen und zu sehen ist, was hinter dem Vorhang abgeht. Außer man geht selbst hin und lebt dort. Aber ganz ehrlich, sprich dieses eine Gebet. Herr, möchtest du, dass ich nach Hollywood gehe? Und wenn du nicht möchtest, dass ich nach Hollywood gehe, dann mach es mir unmöglich zu gehen. Wenn du Gott die Erlaubnis gibst, bei dir so eindeutig zu sein, was deinen Entschluss, dorthin zu gehen, anbelangt, weil Gott weiß, dass es deine Seele vernichten wird, wenn du dorthin gehst, und du ihm die Erlaubnis gibst, deinen Weg dorthin zu gelangen, zu blockieren, garantiere ich euch, dass du nicht dorthin kommst. Bei allem, was du im Leben tust, sollte das Erste sein, was du tust, Herr, möchtest du, dass ich das mache? Und wenn es das ist, mach es eindeutig. Genau deshalb sagt Gott, dies ist der Weg, den geht, wenn ihr zur Rechten oder zur Linken abbiegen wollt.
Ja, viel zu oft sehen wir etwas, was uns gefällt, und dann wissen wir nicht, ob wir das machen sollen. Und wir sagen, okay, nein, es ist gegen die Bibel, wir sollten es nicht tun. Und dann fängt man an, darum zu beten und sagt, Gott, schicke mich nicht dorthin. Aber man möchte es so sehr, dass das eigene Gebet quasi irgendwann zu einem, Gott, ich weiß, dass du mich dort haben willst, wird. Und man fängt an, den eigenen Willen mit Gottes Willen für das eigene Leben zu verwechseln. Und dann fängt man an, beides zu kombinieren. Und so sagt man dann zu dem, worauf man selbst hofft oder was man machen möchte, nein, das ist das, was Gott für mich möchte.
Das bedeutet also, dass Gutes zu Böse und Böses zu Guten wird.
Ja.
Denn genau das ist es ja.
Ja, ganz ehrlich, man kann das sogar beim Predigerdienst sagen. Ganz ehrlich, wenn man sagt, ich möchte etwas für Gott tun, ich möchte ein Pastor sein. Nun, hast du Gott gefragt, ob er möchte, dass du das machst? Denn er hat vielleicht etwas anderes. Oder er weiß, dass es für dich am Ende nicht so gut aussieht, wenn du dich darauf einlässt. Ich denke, bei allem, was wir tun, befinden wir uns in einem Zustand, in dem es die beste Option ist, Gott einzuladen, zu lenken, wo er einen haben möchte. Wenn man im Missionswerk sein möchte, Gott, möchtest du, dass ich in diesem Missionswerk bin? Ich denke zwar, dass jeder in Missionsarbeit eingebunden sein sollte, aber sogar bei den guten Dingen geht es uns so, dass wir sagen, oh, ich mache das für Gott, aber wir befragen ihn nicht und schreiten einfach voran. Schaut, was mit den Kindern Israels passierte, als sie Ai einnehmen wollten. Und das war Josua, richtig? Lass uns Ai erobern. Niemand fragte Gott. Wir haben also Beispiele dafür.
Ja, wir sind nicht geduldig genug, um auf eine Antwort zu warten. Wir werden das machen. Gott möchte, dass wir das machen. Und die andere Sache ist die, dass wir Dinge tun, die wir rechtfertigen. Wir rechtfertigen unser Handeln, ohne dass wir Gott um Rat fragen. Und dann interpretieren wir die Bibel absichtlich falsch, damit wir weiter in der Sünde verharren können. Stimmt's? Aber ich habe noch eine Frage. Nochmals einen Schritt zurück. Nur einen Schritt zurück. Da gab es einen Übergang. Das hatte mich ganz zu Anfang schon interessiert. Warum warst du offen dafür, mit dem anderen Kumpel die Bibel aufzuschlagen? Der junge Mann mit dem Anzug und Krawatte. Wie hieß er noch? Und doch nicht sein Name?
Oh, sein Name war Phil.
Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen, als du das erzählt hast, aber du sagtest, ich ging und besuchte sein Haus und wir schlugen die Bibel auf. Aber warum warst du willens, das zu tun, wenn du doch in Hollywood warst und das dort für dich so weit weg war?
Ich glaube ganz aufrichtig, dass mein Vater mir den Glauben an Gott einflößte und so tief verwurzelte, dass ich im Laufe meines ganzen Lebens niemals glaubte, dass dies nicht wahr wäre. Und ich weiß nicht, was schlimmer ist, ihn zurückzuweisen, obwohl ich wusste, dass es wahr war. Nun, manche Leute sind in diesem Tal der Entscheidung, das war nicht mein Problem. Mein Problem war nicht, dass ich hinterfragte, ob das real war oder nicht. Ich wollte es einfach nicht. Und ich schob Gott weg. Ich denke, bei mir war es dieser klassische Fall, dass ich die Beziehung zu Gott mit den Dingen dieser Welt selbst erstickte. Ich jagte dem Geld hinterher, ich jagte dem Ruhm hinterher, ich jagte Frauen hinterher, Drogen, allem Möglichen unter der Sonne, von dem ich dachte, dass es mich glücklich machen würde. Im Endeffekt fand ich aber nur Not und Elend. Als ich diesen jungen Mann sah, der so völlig verwandelt war und mit einer solchen Begeisterung sprach,
das faszinierte dich.
Er hatte diese persönliche Verbindung. Man kann sagen, ob jemand eine Beziehung zu Gott hat, stimmt's? Diese Art, wie sie darüber sprechen, dieses Schau, ich habe diese kostbare Perle gefunden. Wenn du wüsstest, was das ist, würdest du das auch wollen. So sprach er darüber. Das zog mich an. Ich war neugierig. Okay, was in der Bibel hat dich so umgedreht? Hast du ganz plötzlich den Kurs in deinem Leben geändert und dann diesen Weg eingeschlagen? Das ist schon eine interessante Welt. Wir jagen dem nach, von allen gekannt zu werden. Wir jagen dem hinterher, ganz viel Geld zu haben, um herumspielen und alle Annehmlichkeiten dieser Welt haben zu können. Stimmt's? Wisst ihr, was Gott uns in Wirklichkeit anbietet, wenn wir in den Himmel kommen?
Oh ja.
Er ist ein Gott der Annehmlichkeiten. Er hat so viele Annehmlichkeiten im Himmel, dass er sagt, dein Verstand kann es gar nicht begreifen. Wir jagen diesem Rauch einer Flitterstadt, einer gespiegelten Version vom Glück nach, indem wir auf das hören, was der Teufel uns jetzt anbieten möchte, anstatt auf den Gott, der Vergnügen und Annehmlichkeiten und Straßen aus Gold und Edelsteinen entwarf. Dieses unfassbare Leben, das niemals enden wird, in dem man keinen Schmerz, kein Leid oder derartige Dinge haben wird. Keiner begreift, dass hier der falschen Version davon hinterhergejagt wird. Und dass das, was Gott anbietet, für immer bestehen bleibt, nicht nur jetzt.
Entschuldige, ich wollte nur sagen, dass wir so konzentriert nach unten blicken. Wir haben die Augen geschlossen und sehen nur auf das Vergnügen, das Satan zur Verfügung stellt. Wir nehmen uns nicht die Zeit, um zu schauen, was Gott uns geben kann. Das ist auch das Motto unserer Sendung. Denk einfach mal ein Stück weiter. Denke doch daran, dass unser Leben nur ein Hauch ist. Unser Leben ist nichts, ein Punkt im Verlauf der Ewigkeit. Blub, ein Punkt. Und wir kämpfen uns hier in dem Versuch ab, Glück zu finden. Aber rate mal, das gibt uns nicht mal Glück. Das ist das Schlimmste von allem. Es wird so enden, dass Gott nicht sagen wird, Junge, du darfst nicht in mein Reich. Wir werden ihn zurückweisen und wir werden das Ergebnis sein. Wir werden die Entscheidung treffen.
Ja.
Ich mag diesen Spruch, nur diejenigen, die im Himmel sein wollen, werden dort sein.
Ja.
Denn am Ende des Tages wird Gott einem das geben, was man möchte. Er muss es uns erlauben. Und wenn man sich für den Tod entscheidet, oder wenn man sich dafür entscheidet, seine Belohnung jetzt zu bekommen und die spätere Belohnung einbüßt, werden wir alle an diesen Punkt kommen und erkennen, ich war derjenige, der sich diese Richtung aussuchte. Und erst wenn Gott einem diese Panoramaübersicht über das eigene Leben zeigt, das jeder führte, erst nachdem man gesehen hat, wie oft, wie viele Versuche, wie viele Menschen, Gott scheute die größten himmlischen Kosten nicht, zu kommen und diese eine Person da unten zu erreichen. Und wenn wir ehrlich sind, liegt der Grund, dass wir es nicht annehmen, darin, dass wir Nein sagen. Wir sind nicht bereit, uns zu ändern. Und wenn wir nicht willens sind, uns zu ändern, während Gott doch so deutlich in seinem Wort sagt, das möchte ich von dir. Und man sagt, nö, ich mache, was ich will. Wer traf dann diese Entscheidung? Das waren wir. Gott ist ein Gentleman. Er überlässt uns die Entscheidung. Warum wählt ihr den Tod? Wählt das Leben und entscheidet euch dafür, in Christus zu sterben und ihn in eurem Leben leben und euch verändern zu lassen. Ich denke, wenn man das tut, ist das der Grund, warum er sagt, sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Wenn man ihm nur diese Chance gibt, kann man ihn ausprobieren. Probier es aus. Es ist so unglaublich. Keine weltliche Sache hält den Vergleich mit dem Frieden auf Gottes Weise stand. Er legt seine Arme liebevoll um uns. Das bekommt man durch nichts anderes im Leben.
Und wie wichtig ist es, wie wir als Christen andere behandeln? Denn wenn man sich viele Christen da draußen ansieht und sie sich dein Leben angeschaut hätten und das, womit du in deinem Leben in Hollywood so eifrig beschäftigt warst, würden sie sagen, der hat keine Chance, gerettet zu werden. Du bist verloren. Denn du kanntest die Wahrheit, hast dich dafür entschieden, weiterzumachen. Also mache ich mir nicht einmal die Mühe, mit dir die Bibel zu lesen. Wie wichtig ist es also für jeden von uns, unabhängig davon, was der andere gerade durchmacht und was er macht, zu ihm zu gehen und ihm zu sagen, aber schau, was Jesus für dich gemacht hat. Schau doch, was für eine Hoffnung du haben kannst. Lass es nicht zu, von all diesen Dingen hineingezogen zu werden. Und hilf dann demjenigen, aus der Situation herauszukommen, in der sie sich befinden. Denn das ist wahre Liebe, jemanden aus dieser Situation, in der sie stecken, herauszuziehen, anstatt ihm nur etwas zu erzählen und ihn dort zu lassen und zu sagen, ja, ich habe meinen Teil getan.
Wie ist denn Gottes Charakter? Für mich ist eine der Haupteigenschaften von Gottes Charakter Langmütigkeit. Genau wie du sagtest, wenn man eine Frau hat und die Frau nicht im Glauben ist, wird man dann einfach sagen, nein, trennen wir uns doch, ich habe meinen Teil getan, ich habe dir gesagt, was ich glaube, scher dich sonst wohin? Welchen Sinn hat das? Wo ist die Langmütigkeit? Wo ist die eigene Verbindung zu Gott? Spiegelt man damit den wahren Charakter Gottes wider? Mir gefiel, was du vorhin sagtest, um wieder zum Thema zu kommen. Es ist ein einfaches Beispiel. Mein Sohn ist sehr schlecht und immer wieder lege ich ihm das schönste Obst vor, das man sich nur vorstellen kann. Er mag Obst nicht wirklich. Und wie du sagtest, wenn man es nur versucht, ist es umso viel besser, mit Gott zu gehen. Und ich werde so frustriert, Scotty. Versuch es doch bitte einmal. Und er mag einfach nicht. Ungelogen. Ich sitze stundenlang da und versuche, ihn zu überzeugen. Ich gebe dir einen Bestanden, wenn du es nur versuchst. Und nein, nichts dergleichen. Das hat mich einfach daran erinnert. Mensch, mach doch. Du schaffst das. Ich bin so froh, dass du diesen Punkt wiederholst. Und wir versuchen, diesen Punkt auch in der Sendung zu wiederholen. Lernt Gott doch einfach kennen. Vertraut mir. Es wird für euch das Beste sein. Und ihr werdet es lieben, sobald ihr Gott kennenlernt.
Vielleicht kann ich eure Zuschauer ja auch dazu inspirieren.
Bitte.
Denn das hat mein Leben wirklich verändert. Ich habe Menschen gesehen, wo ihr das Gleiche sagen würdet. Diese Person wird nie und nimmer umkehren. Nie im Leben. Ich habe ihre Umkehr gesehen. Und auf einmal waren sie die größten Verfechter Gottes. Das machte mich wirklich demütig, kein derartiges Urteil über jemanden zu fällen, sondern einfach für sie zu beten. Ganz egal, wie verloren derjenige nach eigener Einschätzung auch ist. Gott brauchte nur eine kleine Erfahrung bei mir, um mich in eine ganz andere Richtung zu schießen. Und Robert, ganz ehrlich, es kam davon, dass ich die Sachen deines Vaters gesehen habe. Ich weiß noch, dass mein Bruder Tommy und ich, noch bevor wir großartig in diese ganze Welt eines Missionswerkes eintraten, uns jemand die Roadmap zum Frieden-Serie gab. Zuerst packte ich sie ins Regal und dachte, ach nee, ich werde mir das nicht anschauen, was immer das auch ist. All diese Ereignisse um die Bekehrung geschahen so schnell und da fiel mir ein, jemand hat mir doch diese Videos gegeben und ich nahm das einmal für Weihnachten in der Familie mit. Und wir schauten uns direkt 3 oder 4 Vorträge an. Ich habe 3 Tage nicht geschlafen. Mann, das ist real. Und von da an ging es los. Ich verschlang es. Ich konnte nicht genug von den Informationen bekommen. Ich denke, was mich schockte, war der Gedanke, wenn Jesus gekommen wäre, wäre ich nicht in den Himmel gekommen. Ich weiß das. Allein dieser Gedanke genügte, um mich wirklich dazu zu drängen, gründlich nachzuforschen.
Sagten deine Eltern danach jemals zu dir, dass sie für dich gebetet hatten?
Ja, also meine Großmutter, ich erwähnte das anfangs schon, sie war so eine Gebetskriegerin. Sie hatte ein Gebetsbuch. Ihr Gebetsbuch war riesig. Sie fügte immer Leute dazu und verbrachte morgens Stunden im Gebet. Auch mein Vater war sehr religiös. Die letzten Unterhaltungen, die ich mit ihm führte, bevor ich nach Hollywood zog, waren keine schönen Unterhaltungen. Er war verzweifelt. Vergesst nicht, meine Eltern mochten Hollywood schon nicht, als ich klein war. Und mein Dad war in der Gemeinde sehr engagiert. Das bricht einem das Herz, wenn man sieht, wie das eigene Kind gehen und ein Leben führen möchte, das völlig im Gegensatz zum Christentum steht. Also ich weiß, dass sie beteten und meine Großmutter betete auch. Und als ich mich wieder neu bekehrt hatte, wurden wir gebeten, bei einer Zeltversammlung in Kalifornien zu sprechen. Das war das 2. Mal, dass ich je gesprochen hatte. Und das 1. Mal war an der Akademie, wo ich in Nordkalifornien aufgewachsen war. Und diese Zeltversammlung war das 2. Mal. Hinter der Bühne war eine Frau, deren Mann der Vereinigungspräsident war. Janet und Jerry Page. Janet saß wartend hinter der Bühne, bevor es weiterging. Sie kehrte zurück, kam auf mich zu und sagte, ich möchte dir gern etwas sagen. Das ist unglaublich. Ich bin schon seit 10 Jahren mit deiner Großmutter in einer Gebetsgruppe. Und ich habe alle Geschichten von den Sachen gehört, die dein Bruder und du so gemacht haben und wo ihr wart. Und deine Großmutter hat gebetet. Und jetzt bist du da und stehst mit uns in Anzug und Krawatte hier und hältst deine Bibel in der Hand, bereit aufs Podium zu gehen und eine Predigt zu halten. Der Herr sei gepriesen. Ich kann es kaum glauben. 10 Jahre lang war ich Zeuge von all dem und jetzt ist er in der Gemeinde. Also manchmal kommt die Reaktion nicht sofort. Gebt nicht auf. Wenn sich jemand nicht in eurem Zeitrahmen von ein paar Wochen umdreht oder wie lange ihr schon dafür betet, hört nicht auf. Bleibt dran im Gebet. Um nochmals zum Anfang zu kommen. Meine Großmutter kam zu jedem unserer Vorträge. Sie saß gleich in der 1. Reihe und ich wusste, dass meine Großmutter keinen Schimmer hatte, was das für Filme waren. Einige davon waren super schlimm. Und sie saß vorne und klatschte, strahlte über das ganze Gesicht. Das sind meine Enkel und Gott sei gepriesen, sie verbreiten die Wahrheit. Ich kann es kaum erwarten, mit meiner Großmutter zu sprechen, denn sie ist mittlerweile verstorben. Und ich möchte ihr mitteilen, was dieses Missionswerk getan hat und wie es gewachsen ist. Und zum Großteil ist das ihren anfänglichen Gebeten geschuldet.
Ich bin so froh, dass du diesen Punkt so hervorhebst. Ich wollte das Gebet auch ansprechen. Mein Dad sagte in unserem Zeugnis ebenfalls, dass es nichts gab, was er wirklich für mich tun konnte. Du kannst dem anderen die Wahrheit nicht um die Ohren hauen. Es muss von innen kommen. Es muss einen Samen geben, der einmal gepflanzt wurde, so wie bei dir. Bei mir war es auch so. Aber Gebet kann Wunder vollbringen. Im Gebet liegt so viel Kraft und auch im Zeugnis geben, wie du schon sagtest. Sie sind so wichtig.
Und es ist so wichtig, die Macht des Gebets nicht zu unterschätzen. Dieses Gebet für jemand anderen. Da gibt es noch eine Frage, die ich dir stellen wollte, Scotty. So viele Leute schauen sich einen Film an und denken, was sie da sehen, ist zu 100% real. Aber sie vergessen die Menge an Zeit, die es für eine bestimmte Szene braucht, für eine Minute dieses Films. Wie viele Stunden oder Minuten es brauchte, es zu filmen und zu schneiden. Aber dann hat man auch Leute, die sagen, nun, ich schaue mir keine Filme an, aber ich schaue mir dafür Reality-TV an. An Reality-TV ist nicht schlecht. Es ist so, wie es ist. Es ist das wahre Leben. Also das kann man nicht vortäuschen. Ich möchte dich dazu befragen, weil dein Bruder ja auch bei The Amazing Race and The Biggest Loser mitarbeitete. Wie real ist das wirklich?
Also bestimmte Shows, besonders Spielshows, bei denen es entweder um einen Preis oder Geld geht oder jemand etwas bekommt, weil er es bis zum Schluss geschafft hat, sowas in der Art, also das ist im Allgemeinen real. Sie haben spezielle Leute, deren Aufgabe es am Set ist, sicherzustellen, dass da niemand schummelt und es irgendjemandem zugeschoben wird. Es muss faire Regeln geben. Da gibt es so eine Art Spielaufseher, den sie bei einem Set haben müssen, wenn es um so eine Art von Show geht. Besonders, wenn es um Geld geht. Aber die Weise, wie sie die Geschichte entwickeln, ist sehr geplant. Das bedeutet, als Produzenten, besonders bei The Biggest Loser, diese Arten von Shows, es geht um Gewichtsverlust, aber es geht auch ums Drama währenddessen.
As producers, like especially on Biggest Loser, so to say, those kind of shows, they're about weight loss, but they're also about the drama in between.
And so, also wenn Sie diese Geschichten produzieren, sorgen Sie dafür, dass die Geschichte in eine bestimmte Richtung geht, wie Sie es wollen. Wenn Sie wollen, dass die eine Person gemein zur anderen ist, gehen Sie zu demjenigen hin und sagen, hey, diese Person hat etwas Gemeines über dich gesagt. Und dann gehen Sie zur anderen hin und sagen, hey, diese Person hat etwas Gemeines über dich gesagt. Und dann filmen Sie die Auseinandersetzung. Sie können das Drama steuern. Und das fesselt die Leute, das ganze Drama zu sehen. Aber der Wettkampfaspekt, wenn jemand ein Rennen hat, das ist ziemlich real. Aber Reality-TV, diese anderen Sendungen, an denen wir gearbeitet haben, die waren in keinster Weise real. Gar nicht. Tatsächlich hatte einer der Hauptdarsteller einen Knopf im Ohr und sie hatten einen Produzenten, der hinter der Kamera stand und einfach sagte, sag jetzt dies und sag jetzt das. Sie basteln diese Geschichten zusammen. Ich denke, die Leute werden mit dieser Realität in die Irre geführt. Es wird auf eine bestimmte Weise aufgenommen. Die Kameras wackeln mehr und das gibt einem das Gefühl, dass man das in Echtzeit sieht. Einige dieser Sachen, besonders bei MTV, das sind alles stark produzierte und geführte Geschichten. Wahrscheinlich ist es deshalb, dass man seinen Glauben an die Menschen verliert, wenn man sieht, wow, wir bringen einfach einen Haufen Lügen an den Mann. Wenn ich das mal aus dieser Perspektive beurteilen würde.
Ich habe mich immer über Survivor gewundert, also diese Art von Reality-TV. Ob das real ist?
Hier in der Nähe, wo wir wohnen, wird auch gedreht. Und wir kannten auch eine Frau, die dort arbeitete. Sie machte Filmbearbeitung, wenn ich mich noch richtig erinnere. Sie bauten dieses Survivor-Set im Dschungel auf. Sie importierten Pflanzen, dass es mehr nach einem Dschungel aussah, wie sie ihn wollten. Und dann brachten sie einen zahmen Löwen an und ließen ihn herumlaufen. Und in der Sendung hieß es dann, oh, dieser Löwe, wir müssen wegrennen, Achtung! Und der Zuschauer denkt, hey, das ist real.
Ja, inszeniert.
Ganz genau. Und ich denke, was hinter den Kulissen abläuft, bekommen die Leute nicht zu sehen. Man sieht hinter den Rauch und die Spiegel, wenn man wirklich an diesen Sets ist. Wenn man sieht, wie ein Film gemacht wird. Es ist wirklich nicht aufregend. Es sieht billig und unecht aus. Nur wenn man alles zusammennimmt, den Ton, die Kameraeinstellung, den ganzen Ablauf, dann sieht es um so viel größer aus.
you know, the only the camera's view of what's going on and stuff like that, it just looks so much grander. So I think people have.
Ich glaube, die Leute haben eine überhöhte Vorstellung davon, wie es in Hollywood wirklich ist. Und sie sehen das super Vorgetäuschte nicht, dass die Sets mit Stangen und Kleber zusammengehalten sind. Ich denke, wenn Leute das aus diesem Blickwinkel wirklich verstehen würden, würden wahrscheinlich viele dieser Sachen gar nicht angeschaut werden. Zu vorgetäuscht.
If people really understood it from that perspective, you probably wouldn't watch a lot of those things. It's too fake.
Ich denke auch, dass Hollywood von außen glamourös ist. Aber so glamourös ist es gar nicht. Wenn man sich diese Vorher- und Nachher-Fotos von Britney Spears anschaut, du hast von Britney Spears und der Party gesprochen. Ich meine, sie leiden. Ihr Leben ist von jemandem inszeniert, überwacht und gemanagt. Es ist gar nicht glamourös. Liege ich da richtig?
And monitored and managed by someone. So it's not as glamorous, am I right?
Absolut. Als wir zu dieser Sache bei Britney Spears gingen, das war das erste Mal, dass ich jemandem so nahe war, der so berühmt ist. Näher konnte man ihr nicht kommen. Da war ein Kreis von 30 Leuten, die um sie herumstanden. Das war wie eine Horde, die sich vorwärts bewegte, ständig Blitzlicht, weil unaufhörlich Fotos gemacht wurden. Nach einer Weile nervt das tierisch.
Was für ein Leben.
Sie können da auch nicht raus, das ist wie ein Gefängnis, man kann es nicht abstellen. Dass man plötzlich sagen könnte, ich will nicht mehr berühmt sein. Was auch immer man in der Vergangenheit gemacht hat, wird einen andauernd bis zum Schluss verfolgen. Ja. Ich bin wirklich froh und dankbar, dass ich es nicht geschafft habe.
Ich bin auch froh, Scotty. Ich danke dir, dass du das mit uns und unseren Zuschauern geteilt hast. Es ist wirklich wichtig, dass wir die verschiedenen Sichtweisen verstehen, was Zeugnis angeht. Jeder hat ein anderes Leben und eine andere Erfahrung im Leben gemacht, sodass wir davon lernen können. Danke, dass du das mit uns geteilt
Dann
hast.
Dann ist es auch so, dass so viele sagen, dass sie es anschauen können, weil es ja keine Auswirkung auf einen hat. Ist das eine wahre Aussage? Kann man das wirklich so sagen? Dass sie sich diesen Film oder diese Serie anschauen können und es überhaupt keine Auswirkung auf sie hat?
Nun, ich denke, dass eines komisch ist, wenn Leute derartige Aussagen machen. Wisst ihr, man ist sehr achtsam, wie bestimmte Dinge in Filmen dargestellt werden. Ich denke da an China. China lässt alles, was mit China zu tun hat, was eine negative Sichtweise oder so etwas auf sie gibt, ändern. Wenn es da etwas gibt, was sie sehen, werden sie sagen, oh, diesen Film werden wir in unserem Land nicht zeigen, wenn ihr diese Flagge dort habt. Ihr müsst das rausnehmen. Oder wenn sie etwas in einem schlechten Licht erscheinen lässt. Sie werden die Unterhaltungsindustrie zwingen, sich ihren Forderungen zu beugen. Denn sie realisieren, dass es einen großen Einfluss haben wird. Und LGBTQ, wie oft hat man gehört, dass sie so hart darum kämpfen, in den Videos repräsentiert zu sein? Warum? Wenn es keinen Einfluss auf irgendjemanden hat, warum sollte man sich dann darum Gedanken machen? Sie wissen, dass es sich auswirkt. Sie wissen es hundertprozentig, dass es sich auf uns auswirkt. Es gibt so viele Beispiele, wie wir beeinflusst werden. Wenn man beispielsweise genug Werbung schaut, verdrahtet man sein Gehirn so, dass man dem Bekanntsein mit dieser Marke unterliegt und man anfangen wird, sie zu kaufen. Deshalb funktioniert die Werbungsbranche so gut. Ich denke, es ist keine wahre Aussage, wenn man meint, ich kann das anschauen, es wirkt sich nicht auf mich aus. Alles wirkt sich auf uns aus. Ich denke, das ist das Allerwichtigste. Wenn man sich nur auf positive, schöne und wunderbare Sachen im Leben konzentriert, wird das eine andere Auswirkung auf die eigene Persönlichkeit haben, als wenn man sich Krieg, Töten, sexuelle Unmoral und Schwägerei anschaut. Diese Dinge werden sich im eigenen Leben manifestieren. Ich denke da an das Kinderlied, das ich gesungen habe. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Ich denke, dass wir das tun müssen.
Ja, genau.
Ja.
Ich habe hier ein Zitat aus Ruf an die Jugend, das ich gerne teilen möchte. Das Verlangen nach erregenden Zerstreuungen und Unterhaltungen ist eine Versuchung und ein Fallstrick für das Volk Gottes, besonders aber für junge Menschen. Satan ersinnt beständig neue Reizmittel, um die Herzen der Menschen von dem Gedanken an das kommende Weltgericht abzulenken. Er hält sie durch Weltmenschen in ständiger Erregung und verleitet die Unvorsichtigen zur Teilnahme an irdischen Vergnügungen. Da gibt es Schaustellungen, Vorträge und eine endlose Vielfalt von Veranstaltungen, die nur darauf abzielen, die Liebe zur Welt zu wecken. Durch solche Verbindung mit der Welt wird der Glaube geschwächt. Satan arbeitet unermüdlich. Er ist ein geschickter, todbringender Gegner. Wo auch immer ein unvorsichtiges Wort gesprochen wird, sei es aus Schmeichelei, sei es, um bei der Jugend die Abscheulichkeit der Sünde abzuschwächen. Er zieht aus allen Nutzen und hegt die Saat des Bösen, damit sie Wurzel schlage und reiche Ernte heranreifen lasse. Er ist in des Wortes wahrster Bedeutung ein Betrüger, ein geschickter Blender. Er hat fein gesponnene Netze ausgelegt, die harmlos aussehen, aber geschickt getarnt sind, um unvorsichtige junge Menschen einzufangen. Der natürliche Mensch neigt zu Vergnügung und Selbstliebe. Mit diesem Hang zu weltlichen Freuden erfüllt Satan in seiner Schlauheit die Herzen der Menschen, damit ihnen keine Zeit bleibt, über die Frage nachzudenken, wie ist es um mein Seelenheil bestellt?
Ich mag es sehr. Er wartet immer darauf, dass wir schlafen.
Ziemlich deutlich, oder?
Er wartet nur darauf, dass wir einen Fehler begehen. Darauf, dass er den Fuß in die Tür bekommt, um uns weiter zu verführen und uns in die Vernichtung zu führen.
Und wenn man da liegt und sich eine Folge nach der anderen reinzieht, braucht man eine ganze Woche, um sich nur die erste Staffel anzuschauen, egal welche Serie man sich da anschaut. Und währenddessen denkt man an nichts anderes, außer an das, was in der Sendung passiert ist. Und in der nächsten. Denn jede Folge hört so interessant auf, dass man es nicht abwarten kann, die nächste zu sehen. Und dann hat man so viel Zeit verschwendet. Und was hat man davon gewonnen? Man hat nichts für die Anforderungen des Lebens in dieser Welt dazugelernt.
Es kann einen in den Sekunden aus der Bahn werfen. Das braucht keinen ganzen Tag. Ich habe das hier und auch in Predigten gesagt, wenn ich mir auf dem Handy Katzen- und Hunde-Videos anschaue. Macht man genau das, wogegen man sonst spricht. Auf TikTok ein Video und die 20-Sekunden-Sachen, da schaut man sich Dinge an, die man nicht anschauen sollte. Es bringt die eigene Moralität in Sekunden zu Fall. Wir müssen uns wirklich vor all diesen Dingen hüten und uns dagegen wappnen.
Wow. Gerade die Jugend hat so große Probleme damit. Welchen Rat kannst du ihnen geben? Wie können sie sich von diesem Mittel Satans befreien, mit dem er sie vor dem Bildschirm halten möchte?
Ich würde sagen, zuallererst ist das Gebet immer das erste Mittel meiner Wahl, wenn man irgendetwas erreichen möchte, was außerhalb unserer Stärke und Fähigkeit liegt. Denn ich habe Gott schon 1 Million Mal gesagt, wenn du mir die Wahl lässt, Gott, würde ich diese Sache wahrscheinlich die ganze Zeit anschauen. Aber ich sprach ein wichtiges Gebet. Und ich denke, dass es ein gutes Gebet für den Anfang ist. Wenn du nicht möchtest, dass ich diese Sachen anschaue, Herr, gebe ich dir die Erlaubnis, mein Herz zu verändern. Hilf mir, das nicht zu wollen und schenke mir ein neues Verlangen. Gib mir neue Vorlieben. Hilf mir, nicht mehr Junkfood zu wollen, sondern mich nur noch auf heilige, vollwertige Dinge zu konzentrieren. Und als ich Gott diese Gelegenheit gab, war das mein ganzes Gebet. Und Stück für Stück merkte ich, wow, es ist mir egal, und dann geht es ohne. Filme florieren, weil einem ein Trailer gezeigt wird. Und beim menschlichen Denken ist es so, dass wir vollständige Dinge mögen. Wir mögen keine unvollständigen Sachen. Und damit spielen sie, wie wir gestrickt sind, weil sie es uns nicht zeigen, wie es endet. Und dann denkt man, oh, ich muss sehen, wie das ausgeht. Sobald man anfängt, das nicht zu machen und dem keine Aufmerksamkeit schenkt. Also, ich weiß aktuell kaum, was es da draußen gibt. Ich schenke dem keine Aufmerksamkeit. Ganz das Gegenteil, was Leute vielleicht glauben. Manchmal bekommen wir E-Mails von Leuten, schaut euch doch mal dieses Video an und überprüft es. Dann tun wir das. Aber ich sitze nicht rum und schenke dem Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht einmal, was gerade herauskommt. Wirklich. Und ich glaube, dass er das für jeden von uns tun kann. Aber das Gebet beginnt mit, Herr, ich gebe dir die Erlaubnis, wenn du nicht willst, dass ich das tue, dann verändere mein Herz. Und er wird es nicht ignorieren, dass du ihm die Gelegenheit dazu gegeben hast. Er wird das aufgreifen.
Lass meinen Willen zu deinem Willen werden. Ja, Scotty, nochmals danke. Wenn es noch etwas gibt, aber wenn nicht, wäre es wirklich schön, wenn du für uns noch einmal beten könntest.
Liebend gerne, was für eine Ehre. Lieber wunderbarer himmlischer Vater, wir danken dir so sehr für deine Geduld mit einem jeden von uns. Jedes Mal, wenn ich meine Geschichte erzähle, erinnert es mich aufs Neue, was für ein barmherziger, liebevoller und freundlicher Gott du doch bist. Und wie ausdauernd du bist. Du gibst nicht auf. Und so hoffe ich, Herr, dass du bitte uns allen hilfst und jedem, der zuschaut, dass in ihnen die Hoffnung aufgeht. Du bist ein Gott der erhörten Gebete und wir können dir vertrauen und uns auf dich verlassen. Du wirst uns nie verlassen oder im Stich lassen. Auch wenn wir im Dreck stecken, wirst du dort bei uns sein. Und so lobe ich einfach deinen Namen, Herr, für das, was du in meinem Leben, in Roberts Leben und in Malus Leben getan hast. Danke, Herr, dass du uns die Gelegenheit schenkst, das weiterzugeben. Ich bete darum, dass auch jeder, der zuschaut, gesegnet ist und sie ihre Augen öffnen und ihr Herz dir zuwenden. Wir lieben dich und danken dir in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Amen.